Ja, wir behandeln das Thema die Bündnisse der Bibel. Wir wollen zum nächsten Bund kommen. Wir haben uns letztes Mal mit dem mosaischen Gesetz befasst und wollen jetzt den nächsten Bund betrachten. Dieser Bund hat verschiedene Namen. Wird teilweise der palästinensische Bund genannt. Der Name ist aber etwas unglücklich. Ein besserer Name wäre der Landesbund. Wir schauen uns mal den Text an. Und zwar im 5. Buch Mose. Kapitel 28, ab Vers 69. Da lesen wir: Dies sind die Worte des Bundes, von dem der Herr dem Mose gebot, ihn mit den Kindern Israels zu schließen im Land Moab, außer dem Bund, den er mit ihnen am Horeb geschlossen hatte. Also hier lesen wir, dass es sich hier um einen Bund handelt, der außer dem Bund oder zusätzlich zu dem Bund geschlossen wurde, den Gott mit dem Volk Israel am Berg Horeb geschlossen hatte. Und am Berg Horeb, das war eben das Gesetz Mose, die Tafeln, die Mose bekommen hat, und das ganze Gesetz, der mosaische Bund. Und hier lesen wir jetzt im 5. Buch Mose, dass es noch einen Bund gibt und dass die Worte dieses Bundes jetzt folgen. Ich lese weiter. Und Mose berief ganz Israel und sprach zu ihnen: Ihr habt alles gesehen, was der Herr im Land Ägypten vor euren Augen dem Pharao und allen seinen Knechten und seinem ganzen Land getan hat, die großen Prüfungen, die deine Augen gesehen haben, jene großen Zeichen und Wunder. Und der Herr hat euch bis zum heutigen Tag noch kein verständiges Herz gegeben, Augen, die sehen, und Ohren, die hören. Ich habe euch doch 40 Jahre lang in der Wüste geführt, eure Kleider sind an euch nicht zerlumpt und der Schuh an deinem Fuß ist nicht abgenutzt. Ihr habt kein Brot gegessen und weder Wein noch starkes Getränk getrunken, damit ihr erkennt, dass ich der Herr, euer Gott bin. Also der Herr schaut zurück in die Vergangenheit und durch Mose wird dem Volk Israel gesagt, dass sie noch kein verständiges Herz haben. Und es wird sogar wörtlich hier gesagt: Der Herr hat euch bis zum heutigen Tag noch kein verständiges Herz gegeben, Augen, die sehen, und Ohren, die hören. Hier sehen wir, es ist Gott, der ein verständiges Herz gibt, der sehende Augen gibt und hörende Ohren schenkt. Das kommt allein vom Herrn. Aber bis zu diesem Tag, bis zu diesem Bund, hat der Herr seinem Volk eben noch keine sehenden Augen geschenkt und noch keine hörenden Ohren. Sie sind also noch widerspenstig. Obwohl sie natürlich die großen Wunder Gottes gesehen haben. Und eines dieser Wunder wird hier aufgezählt, dass sie nämlich in der Wüste waren 40 Jahre lang und sind versorgt worden von Gott. Und die Kleider, die sie getragen hatten, die wurden nicht abgenutzt. Das muss man sich mal vorstellen, wie schnell Kleidung sich abnutzt, vor allem unter den Wüstenbedingungen. Ja. Aber das war eben nicht so, sondern Gott hat für sein Volk gesorgt. Dann geht es weiter. Und als ihr an diesem Ort kamt, da zogen Sihon, der König von Hesbon, und Og, der König von Baschan, uns entgegen, um mit uns zu kämpfen, und wir schlugen sie. Und wir nahmen ihr Land ein und gaben es den Rubenitern und Gaditern und dem halben Stamm Manasse zum Erbteil. So bewahrt nun die Worte dieses Bundes und tut sie, damit ihr gelingen habt in allem, was ihr tut. Ihr alle steht heute vor dem Herrn, eurem Gott, eure Häupter, eure Stämme, eure Ältesten und eure Vorsteher, alle Männer Israels, eure Kinder, eure Frauen und dein Fremdling, der inmitten deines Lagers ist, von deinem Holzhauer bis zu deinem Wasserschöpfer, um einzutreten in den Bund des Herrn, deines Gottes, und in seine Eidverpflichtung, die der Herr, dein Gott, heute mit dir abschließt. Hier lesen wir auch ganz klar, dieser Bund wird heute, also an diesem Tag, mit dem Volk Israel abgeschlossen. Es ist also nicht eine Wiederholung des mosaischen Bundes, sondern es ist tatsächlich ein neuer Bund, der zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen wird. Es ist aber nicht der neue Bund, von dem Jeremia 31 spricht. Denn der neue Bund, der wurde erst später abgeschlossen. Wir lesen noch weiter, um diesen Bund genauer einordnen zu können. Heute mit dir abschließt, damit er dich bestätige als sein Volk und dass er dein Gott sei, wie er zu dir geredet hat und wie er es deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat. Hier sehen wir einen Bezug zu Abraham, Isaac und Jakob. Also in Bezug auf einen anderen Bund. Welcher Bund war das? Der Bund Gottes mit Abraham. Also Gott bezieht sich darauf, dass er Abraham, Isaac und Jakob etwas geschworen hat. Denn ich schließe diesen Bund und diese Eidverpflichtung nicht mit euch allein, sondern sowohl mit dem, der heute hier mit uns steht vor dem Herrn, unserem Gott, als auch mit dem, der heute nicht hier bei uns ist. Also der Bund wird geschlossen mit dem Volk Israel, sowohl mit den Anwesenden als auch mit den Abwesenden. Und das beinhaltet natürlich auch die zukünftigen Generationen. Denn ihr wisst ja, wie wir im Land Ägypten gewohnt haben und wie wir mitten durch die Heidenvölker gezogen sind, durch deren Gebiet ihr gezogen seid. Und ihr habt ihre Gräuel gesehen und ihre Götzen aus Holz und Stein, Silber und Gold, die bei ihnen sind. Darum hütet euch, dass nicht etwa ein Mann oder eine Frau, eine Sippe oder ein Stamm unter euch sei, dessen Herz sich heute von dem Herrn, unserem Gott, abwendet und er hingeht, den Göttern jener Nationen zu dienen, dass nicht etwa eine Wurzel unter euch sei, die Gift und Wermut trägt. Also hier wird das Volk ermahnt, das Volk wird gewarnt, dass niemand Götzendienst betreibt und es sollte unter dem Volk Israel niemand geben, der das tut. Denn wenn es solch eine Person gibt unter dem Volk Israel, dann entsteht dadurch eine Wurzel von Gift und Wermut. Und tatsächlich haben wir im Neuen Testament ähnliche Aussagen, dass wir den Sauerteig hinausfegen sollen. Ja, dass auch in der Gemeinde keine Wurzel sein soll, die Gift und Wermut trägt. Denn dadurch werden die anderen verunreinigt. Und es geht weiter, dass keiner, wenn er die Worte dieser Eidverpflichtung hört, sich dennoch in seinem Herzen glücklich preist und spricht, ich werde Frieden haben, wenn ich auch in der Verstocktheit meines Herzens wandle, so dass dann das bewässerte Land mitsamt dem Trockenen hinweggerafft würde. Also was auch nicht sein darf, ist, dass jemand, der die Worte Gottes kennt, dass er spricht, ich werde Frieden haben, wie auch die falschen Propheten gesagt haben, Friede, Friede, wo es doch keinen Frieden gibt. Und es gibt Menschen, die sagen das nicht wörtlich, so wie es hier steht. Ja, also niemand wird sagen, ich werde Frieden haben, wenn ich auch in der Verstocktheit meines Herzens wandle. Denn normalerweise jemand, der in der Verstocktheit seines Herzens wandelt, der meint, dass er eigentlich ganz gut wandelt. Ja, der wird nicht von sich sagen, ich habe ein verstocktes Herz und ich wandle mit dieser Verstocktheit und trotzdem werde ich Frieden haben. Aber Menschen sagen doch Dinge, die diesen Worten entsprechen. Ja, es ist so, wenn wir an der Bibel beurteilen, wie manche wandeln, dann wird es offensichtlich, sie sind verstockt, das Herz ist hart. Die Bibel spricht auch von einem harten Herz. Auch das Volk Israel hat ein hartes Herz und kein fleischernes Herz. Und das, was Gott ja möchte, ist, dass wir ein fleischernes Herz haben. Das heißt, ein weiches Herz. Das heißt, ein Herz, das sich treffen lässt vom Wort Gottes, das bewegt wird vom Wort Gottes und das reagiert auf Gottes Wort. Ja, ein Herz, auf das der gute Same des Wortes gesät wird und wo das Wort auch Wurzel tragen kann und dann letztendlich die Pflanze wachsen darf und Frucht entstehen darf. Solch ein Herz möchte Gott, und er möchte natürlich nicht, dass die Menschen ein verstocktes Herz haben, dass sie sagen, obwohl sie das Wort Gottes hören, ich verhärte mein Herz und es wird alles gut sein, es wird Frieden herrschen. Und so sprechen doch viele, sie meinen, sie haben Frieden, aber sie sehen nicht die Verantwortung, die sie haben, auf das Wort Gottes zu reagieren und gemäß dem Wort Gottes zu handeln. Sie sagen, es ist nicht nötig, dass ich das tue. Und wenn das natürlich auch eine Beschreibung für einen Ungläubigen ist, der die neue Geburt von oben nicht empfangen hat, so ist es dennoch so, dass auch Gläubige ihr Herz bis zu einem gewissen Grad verhärten können. Nämlich dann, wenn irgendetwas in ihrem Leben nicht in Ordnung ist und Gott durch sein Wort ihnen klar macht, das müssen sie verändern, da müssen sie reagieren, da müssen sie handeln und dem Herrn gehorchen, Dinge in Ordnung bringen und in der Hingabe zum Herrn wachsen, in der Liebe zu ihm. Und dann verhärten sie ihr Herz, weil sie denken, es sei alles okay, der Herr Jesus hat alles für mich getan, mir geht es gut und ich werde Frieden haben. Auch das ist die falsche Haltung von Gläubigen. Und wir wissen, dass Gott sein Volk züchtigt und dass er solch eine Einstellung bei seinen Kindern eben auch nicht dulden wird. Jetzt kommen wir aber zurück zum Zusammenhang hier. In Vers 19 lesen wir, der Herr wird nicht gewillt sein, einem solchen zu vergeben, sondern dann wird der Herr seinen Zorn und seinen Eifer rauchen lassen über einem solchen Mann und es wird auf ihm der ganze Fluch ruhen, der in diesem Buch geschrieben steht und der Herr wird seinen Namen unter dem Himmel austilgen. Folge des Ungehorsams gegenüber Gott war letztendlich auch der Tod. Und da sehen wir zum Beispiel, wenn wir aufs mosaische Gesetz schauen, viele Dinge, viele Sünden, wo der Tod dann die Folge war. Es gab Sünden, die wurden nicht vergeben, sondern die wurden mit Steinigungen oder anderen Dingen bestraft, eben mit dem Tod. Oder dass der Herr selbst sagt, er wird dafür sorgen, dass solch ein Mensch ausgerottet wird, vertilgt wird. Und der Herr wird ihn aus allen Stämmen Israels zum Unglück absondern, gemäß allen Flüchen des Bundes, die in dem Buch des Gesetzes geschrieben sind. Also wir sehen jetzt hier auch tatsächlich einen Bezug auf das Gesetz. Und dann werden das zukünftige Geschlecht eurer Kinder, das nach euch aufkommen wird, und die Fremden, die aus fernen Ländern kommen, fragen, wenn sie die Plagen dieses Landes und die Krankheiten sehen, die der Herr ihm auferlegt hat, und wie er dieses ganze Land mit Schwefel und Salz verbrannt hat, dass es nicht besät werden kann und nichts hervorbringt, dass kein Kraut darauf wächst, gleich wie Sodom, Gomorra, Adama und Zeboim umgekehrt worden sind, die der Herr in seinem Zorn und Grimm umgekehrt hat. Ja, alle diese Völker werden fragen, warum hat der Herr so an diesem Land gehandelt? Was bedeutet diese gewaltige Zornglut? Also hier wird ein Gericht Gottes vorausgesagt, ein Gericht, wo sogar die anderen Länder sagen, warum hat Gott so gehandelt? Warum hat Gott dieses Land so gerichtet? 24. Dann wird man antworten, weil sie den Bund des Herrn, des Gottes ihrer Väter verlassen haben, den er mit ihnen schloss, als er sie aus dem Land Ägypten führte. Und weil sie hingegangen sind und anderen Göttern gedient und sie angebetet haben, Götter, die sie nicht kannten und die er ihnen nicht zugeteilt hatte. Darum entbrannte der Zorn des Herrn über dieses Land, so dass er den ganzen Fluch über es kommen ließ, der in diesem Buch geschrieben steht. Und der Herr hat sie aus ihrem Land herausgerissen, im Zorn und im Grimm und in großen Unwillen und hat sie in ein anderes Land geworfen, wie es heute der Fall ist. Wir sehen hier also einen Bezug auf den mosaischen Bund, den Gott geschlossen hat mit dem Volk Israel, als er sie aus dem Land Ägypten herausführte. Dieser Fluch, der hier über das Volk Israel kommt, ist nicht ein Fluch, den er im Rahmen dieses neuen Bundes voraussagt, sondern es ist der Fluch, der die Folge des Ungehorsams gegenüber dem mosaischen Bund ist. Und Gott sagt praktisch, im Rahmen dieses neuen Bundes sagt er den Ungehorsam und den Abfall Israels gegenüber dem Gesetz voraus. Er sagt aber noch mehr voraus. In Kapitel 30, Entschuldigung, ich lese einfach Vers 28 auch noch, damit wir das ganze Kapitel abschließen. Was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem Gott. Was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Es wird aber geschehen, wenn alle diese Worte über dich kommen werden, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es dir zu Herzen nimmst, unter allen Heidenvölkern, unter die dich der Herr, dein Gott, verstoßen hat, wenn du umkehrst zu dem Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchst, in allem, was ich dir heute gebiete, du und deine Kinder von ganzem Herzen und von ganzer Seele, so wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, wohin dich der Herr, dein Gott, zerstreut hat. Und wenn du auch bis ans Ende, an das Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen. Und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land zurückbringen, das deine Väter besessen haben. Und du wirst es in Besitz nehmen und er wird dir Gutes tun und dich mehren mehr als deine Väter. Das ist der Grund, warum dieser Bund auch der Landesbund genannt wird. Es ist der Landesbund, der sich nicht auf die erste Eroberung des Landes Israels bezieht, sondern es ist der Landesbund, der sich auf die weltweite Rückkehr bezieht, nachdem der Fluch Gottes über das Volk Israel gekommen war. Und wir sehen hier in Kapitel 30, dass dieser Bund erstmal an Bedingungen geknüpft ist. Nämlich die Bedingung, dass sie Gott gehorchen, dass sie umkehren. Und erst dann wird der Herr ihnen das Land zuteilen. Nun, die Frage, können wir diesen Bund einen bedingungslosen Bund nennen oder ist es doch ein Bund, der an Bedingungen geknüpft ist? Wenn er doch die Bedingung des Gehorsams genannt wird, die Bedingung der Umkehr. Das wird deutlich, wenn wir weiterlesen. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, dein Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Aber alle diese Flüche wird der Herr, dein Gott, auf deine Feinde legen und auf die, welche dich hassen und dich verfolgt haben. Du aber wirst umkehren und der Stimme des Herrn gehorchen und alle seine Gebote befolgen, die ich dir heute gebiete. Wir sehen hier eine Prophetie. Gott kündigt nicht nur den Ungehorsam des Volkes an, sondern er kündigt auch an, dass er das Herz der Nachkommen beschneiden wird. Das heißt hier, der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, dein Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Wo wir am Anfang gelesen haben, dass der Herr dem Volk bis heute kein verständiges Herz gegeben hat, keine Augen, die sehen und keine Ohren, die hören, wird hier eine Veränderung eintreten. Der Herr wird das Herz beschneiden, nämlich mit der Beschneidung, die vom Herrn kommt, die durch den Herrn geschieht, von der auch Paulus spricht. Er wird das Herz beschneiden und er wird bewirken, dass das Volk Gottes, das Volk Israel, den Herrn liebt mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, damit sie leben. Das heißt, es ist richtig, die Bedingung, dass sie das Land in der Zukunft in Besitz nehmen, ist, dass das Volk Israel umkehrt, dass sie ein neues Herz bekommen. Aber der Herr sagt hier voraus, er wird es tun, es wird geschehen. Und in diesem Sinne können wir diesen Bund einen bedingungslosen Bund nennen. Er ist an eine Bedingung geknüpft, aber diese Bedingung wird der Herr selbst bewirken. Er wird die Erfüllung schenken. Deswegen geht es dann in Vers 9 weiter mit den Verheißungen. Und der Herr, dein Gott, wird dir Überfluss geben in allem Werk deiner Hände, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs, an der Frucht deines Landes zu deinem Besten. Denn der Herr wird sich wiederum über dich freuen zu deinem Besten, wie er sich über deine Väter gefreut hat. Wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst und seine Gebote und seine Satzungen befolgst, die in diesem Buch des Gesetzes geschrieben stehen, wenn du zu dem Herrn, deinem Gott, umkehrst von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Und es geht dann weiter. Wir haben dann noch die Wahl zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch, ab Vers 15. Und bei dieser Ausführung ruft Gott Zeugen an, in Vers 19. Er sagt, ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same, indem du den Herrn, deinem Gott, liebst, seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst, denn das ist dein Leben und bedeutet Verlängerung deiner Tage, die du zubringen darfst in dem Land, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob zu geben geschworen hat. Also hier nochmal Segen und Fluch, natürlich auf der Grundlage des mosaischen Gesetzes, fordert er sie auf, dass sie das Leben erwählen, dass sie das Gute erwählen und so in dem Land länger bleibt. Ja, das heißt, die Verlängerung deiner Tage. Und so sehen wir, das mosaische Gesetz ist ein Gesetz, das an Bedingungen geknüpft ist. Und die Tatsache, dass sie gesegnet werden im Land, hängt vom Gehorsam des Volkes Israel ab. Unabhängig davon, dass Gott zum Volk sagt, erwähle das Gute, sagt er voraus, sie werden am Ende Gott verlassen und werden eben nicht das Gute wählen. Auch wenn eine Zeit lang sie durchaus im Land den Segen Gottes und des Herrn genießen. Und deswegen ist es auch so, dass dann in Kapitel 31 der Abfall des Volkes nochmal betont wird. In Abvers 20, da heißt es, denn ich werde sie in das Land bringen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe, in dem Milch und Honig fließt, und sie werden essen und satt und fett werden, und sie werden sich anderen Göttern zuwenden und ihnen dienen, und mich werden sie verachten und meinen Bund brechen. Und wenn sie dann viele Übel und Drangsale getroffen haben, soll dieses Lied gegen sie Zeugnis ablegen, denn sie sollen nicht vergessen werden im Mund ihrer Nachkommen, denn ich kenne ihre Gedanken, mit denen sie jetzt schon umgehen, ehe ich sie in das Land bringe, das ich ihnen zugeschworen habe. Und so sollte Mose dann das Lied aufschreiben, das Lied, das als Zeugnis gegen sie dienen wird. In Vers 27 heißt es, denn ich kenne deinen Ungehorsam und deine Halsstarrigkeit. Siehe, noch bis heute, während ich noch unter euch lebe, seid ihr ungehorsam gegen den Herrn gewesen, wie viel mehr nach meinem Tod. Also Mose sagt das. Und ab Kapitel 32 kommt dann das Lied Mose. Und auch Mose richtet sich an die Himmel und an die Erde. Er sagt, horcht auf, ihr Himmel, denn ich will reden. Und du, Erde, höre die Rede meines Mundes. Meine Lehre triefe wie der Regen, meine Rede fließe wie der Tau und wie die Regenschauer auf das Gras und wie die Tropfen auf das Gras. So kommt das ganze Lied, also ich überspringe es immer ein bisschen, aber wer will, kann das selber noch zu Hause vertiefen und das alles durchlesen. Ich springe direkt zum Ende des Liedes. Ab Vers 36, da heißt es, denn der Herr wird sein Volk richten und er wird sich über seine Knechte erbarmen, wenn er sieht, dass jeder Halt entschwunden ist und der Sklave samt dem Freien dahin ist. Das heißt, Gott wird sein Volk richten, er wird ein schlimmes Gericht über das Volk Israel bringen und erst wenn aller Halt weg ist, wenn aller Halt entschwunden ist, dann wird er eingreifen zum Guten. Und er wird sagen, wo sind ihre Götter, der Fels, bei dem sie Zuflucht suchten? Die, die das Fett ihrer Opfer aßen, den Wein ihres Trankopfers tranken, sie sollen aufstehen und euch helfen, sie sollen euch beschirmen. Seht nun, dass ich allein es bin und kein Gott neben mir ist. Ich bin's, der tötet und lebendig macht, ich zerschlage und ich heile, und niemand kann aus meiner Hand erretten. Denn ich hebe meine Hand zum Himmel empor und sage, so wahr ich ewig lebe. Wenn ich mein blitzendes Schwert geschärft habe und meine Hand zum Gericht greift, so will ich Rache nehmen an meinen Feinden und Vergeltung üben an denen, die mich hassen. Ich will meine Pfeile mit Blut berauschen und mein Schwert soll Fleisch fressen, mit dem Blut der Erschlagenen und Gefangenen, vom Haupt der Fürsten des Feindes. Jubelt ihr Heiden seinem Volk zu, denn er wird das Blut seiner Knechte rächen und seinen Feinden vergelten, aber für sein Land und für sein Volk wird er Sühnung schaffen. Also dieses Lied als Zeugnis gegen das Volk Israel, wo Mose am Anfang auch Himmel und Erde anruft, wie Gott auch schon Himmel und Erde als Zeugen angerufen hat. Und es ist sehr interessant, dass Himmel und Erde als Zeugen dienen. Denn Himmel und Erde werden auch noch existieren zu dem Zeitpunkt, wo das Volk Israel abfällt und den Bund bricht. Und Himmel und Erde werden dann als Zeugen auftreten gegen das Volk Israel. Und wenn wir die Propheten lesen, wenn wir zum Beispiel Jesaja lesen, dann lesen wir da tatsächlich, wie Jesaja diese Zeugen, also Gott letztendlich, diese Zeugen auftreten lässt gegen das Volk Israel. Und Himmel und Erde treten als Zeugen auf und Gott bringt das Gericht über sein Volk. Es hat aber ein Happy End, kann man sagen. Das Happy End besteht darin, dass Gott eingreifen wird, dass er alles zum Guten wenden wird, dass er für das Land und das Volk Sühnung schaffen wird. Hier ist eine Vorausschau auf den Messias, auf das Kommen des Messias, der Sühnung schaffen wird für sein Volk und für sein Land und die Grundlage dafür schaffen wird, dass das Volk Israel im Land wohnen kann und das Land besitzen kann. Es geht nicht ohne die Sühnung, es geht nicht ohne die Tatsache, dass jemand stellvertretend sein Leben lässt, dass jemand, nämlich der Messias selbst, der Sohn Gottes, diese Sühnung bewirkt. Also was ist dieser weitere Bund, dieser zusätzliche Bund, der geschlossen wird mit dem Volk Israel? Man kann sagen, dieser Bund ist eine Bestätigung und Erweiterung des Bund Gottes mit Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn wir haben gelesen, dass Gott sich auf das bezieht, was er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Wir sehen im Rahmen dieses weiteren Bundes wird der Abfall vom mosaischen Gesetz vorausgesagt, vom mosaischen Bund. Und es wird vorausgesagt, dass sie verstreut werden auf der ganzen Welt und zurückgebracht werden in ihr Land und das Land besitzen werden. Das heißt, Gott wusste genau, das Volk Israel wird dem mosaischen Bund ungehorsam werden, aber trotzdem sagt er nicht, das Land wird euch dann entrissen werden, ihr werdet es nie mehr besitzen, sondern er sagt ganz klar, er wird sie zurückbringen in das Land und sie werden das Land besitzen. Und deswegen der Name auch teilweise der Landesbund. Hier sehen wir auch eine klare Widerlegung mit diesen Schriftstellen, eine klare Widerlegung der Ersatztheologie. Die Ersatztheologie, die besagt, dass das Volk Israel dem mosaischen Gesetz ungehorsam war und deswegen hat Gott alle Segnungen vom Volk Israel weggenommen und diese Segnungen der Gemeinde gegeben. Und das Volk Israel wird nie mehr das Land besitzen. Das ist tatsächlich eine Lehre, die in manchen Kreisen verbreitet ist und die auch heute von manchen geglaubt wird. Sie sagen, das Volk Israel, das jetzt im Land ist, hat gar nichts mit der Bibel zu tun. Es ist ein Zufall der Geschichte, dass das Volk Israel heute dort im Land ist. Das hat aber nichts mit biblischer Prophetie zu tun, weil laut biblischer Prophetie gäbe es das Volk Israel nicht mehr. Ja, das aller Segen wurde vom Volk Israel genommen, sie wurden gerichtet, sie waren dem Gesetz ungehorsam und alles wurde der Gemeinde geschenkt. Manche gehen dann so weit und sagen, natürlich können auch die Juden gesegnet werden in dem Sinne, wie sie dann zur Gemeinde hinzugetan werden und Teil der Gemeinde sind, aber nicht mehr als Bundesvolk. Hier sehen wir aber, Gott hat den Abfall des Volkes Israel vorausgesehen. Er hat genau gewusst, das Volk Israel wird ungehorsam sein und sie werden nicht gehorchen. Aber er hat vorausgesagt, es wird die Verteilung kommen, es wird das Gericht kommen. Und danach, wenn alle Halt entschwunden ist, wird Gott eingreifen und er wird das Geschick seines Volkes wenden und er wird sie in das Land bringen. Und in dem Sinne bestätigt Gott hier das, was er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat und gibt noch einige Erweiterungen hier in dem Zusammenhang, teilt er dem Volk Gottes einige Erweiterungen mit. Wir sehen also, dass das mosaische Gesetz eine ganz besondere Rolle einnimmt. Im Neuen Testament wird es ja auch eine Scheidewand genannt. Das mosaische Gesetz, das an Bedingungen geknüpft ist, begrenzt erstmal die Bündnisse, die Gott mit Israel abgeschlossen hat, auf das Volk Israel. Das Volk Israel hat diese ganzen Verheißungen, diese Zusagen, und dem Volk Israel wird das Land zugeschworen und wird dieser Segen zugeschworen. Und wenn zum damaligen Zeitpunkt jemand, der nicht zum Volk Israel gehört hat, auch unter diese Segnungen kommen wollte, so musste er zum mosaischen Gesetz konvertieren. Er musste sich beschneiden lassen, er musste Teil des Volkes Israel werden, er musste auch dem mosaischen Gesetz gehorchen. Und so kam er dann auch in Genuss auch der geistlichen Segnungen, die Gott auch Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Deswegen ist es interessant, wenn wir uns dann mit dem neuen Bund noch beschäftigen, allerdings nicht mehr heute, da müssen wir speziell nochmal die Rolle des mosaischen Gesetzes anschauen. Wie hängt das zusammen mit dem neuen Bund und welche Rolle spielt das mosaische Gesetz für die Gemeinde? Hier aber erstmal sehen wir dieser bedingungslose Bund, der zwar eine Bedingung hat, die Bedingung wird aber von Gott selbst erfüllt. Er sagt es voraus, es wird so geschehen und in dem Sinne eine Anknüpfung an den Bund Gottes mit Abraham. Hier wird uns auch bestätigt, dass durch den Bruch und durch das Verlassen des mosaischen Gesetzes durch das Volk Israel wird nicht der Bund Gottes, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hat, ungültig gemacht. Der Fluch des mosaischen Gesetzes kommt zwar über das Volk und er geht dem Volk schlimm, aber die Verheißung an die Väter, die Verheißungen stehen weiterhin. Und in dem Sinne ist uns dieser Bund, dieser weitere Bund, der uns hier gegeben wird, wertvoll, da es nochmal eine Bestätigung ist. Uns würden natürlich die Aussagen an Abraham selbst ausreichen, um zu glauben und anzunehmen, dass dieser Bund ein bedingungsloser Bund ist und sich in Erfüllung gehen wird, auch an dem Volk Israel. Hier sehen wir aber ganz klar, wie Gott die Details des Abfalls voraussagt und wie er dann auch die Wiedersammlung ins Land und die Besitznahme des Landes voraussagt. Wir wollen dazu noch eine Stelle ganz kurz anschauen, nicht ausführlich. Wer das vertiefen möchte, kann das auch tun, und zwar in Hesekiel. Kapitel 16. Und zwar geht es in Kapitel 16 darum, dass Israel verglichen wird mit einer treulosen Ehefrau. Gott vergleicht es wirklich mit einer Ehe, wie er sich dem Volk Israel zugewandt hat, wie er sie berufen hat, wie er sich um das Volk gekümmert hat. Und wie Gott in den Bund eingetreten ist mit dem Volk Gottes. Und dann beschreibt er aber die Hurerei dieser Ehefrau, wie sie Gott verlassen hat, wie sie anderen Göttern gedient hat und so den Herrn zur Eifersucht gereizt hat. Auch hier sehen wir, dass er bildlich den Abfall Israels voraussagt, natürlich zu Hesekiels Zeiten, wo dieser Abfall schon sehr deutlich sichtbar war. Und so macht er diese Vorwürfe dem Volk und es wird deutlich, das Volk Israel hat den Bund gebrochen. Und dann springen wir bis zu Vers 53. Ich lese ab Vers 53, da heißt es: Ich will aber ihr Geschick wenden, das Geschick Sodoms und ihrer Töchter, das Geschick Samarias und ihrer Töchter, auch das Geschick deiner Gefangenschaften in ihrer Mitte will ich wenden, damit du deine Schande trägst und dich alles dessen schämst, was du getan hast, wodurch du ihnen zum Trost dientest. So werden deine Schwestern Sodom und ihre Töchter wieder zu ihrem früheren Stand zurückkehren, auch Samaria und ihre Töchter sollen wieder zu ihrem früheren Stand zurückkehren. Und du und deine Töchter, ihr sollt auch in euren früheren Stand zurückkehren. Es war von deiner Schwester Sodom nichts zu hören aus deinem Mund zur Zeit deines Stolzes. Ehe deine Bosheit auch an dem Tag kam, zu der Zeit, da die Töchter Arams und alle ihre Nachbarn dich schmähten und die Töchter der Philister dich ringsum verachteten, deine Verdorbenheit und deine Gräuel, wahrlich, du musst sie tragen, spricht der Herr. Denn so spricht Gott, der Herr, ich handle an dir, wie du gehandelt hast. Du hast den Eid verachtet, den Bund gebrochen. Aber ich will an meinen Bund gedenken, den ich mit dir geschlossen habe in den Tagen deiner Jugend, und ich will einen ewigen Bund mit dir aufrichten. Dann wirst du an deine Wege gedenken und dich schämen, wenn du deine älteren und jüngeren Schwestern zu dir nehmen wirst, die ich dir zu Töchtern geben will, obgleich nicht aufgrund deines Bundes. Aber ich will meinen Bund mit dir aufrichten, und du sollst erkennen, dass ich der Herr bin, damit du daran denkst und dich schämst und vor Scham den Mund nicht auftust, wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast, spricht Gott, der Herr. Also auch hier wird gesagt zum Volk, dass das Volk Israel den Bund gebrochen hat. Sie haben den Bund gebrochen und der Herr denkt aber an den Bund, den er in den Tagen der Jugend mit ihnen geschlossen hat. Und er will einen ewigen Bund aufrichten. Das ist jetzt der neue Bund. Hier sehen wir, dass auch der neue Bund zu dem Zeitpunkt, zu dem Hesekiel gelebt hat, in der Zukunft liegt. Das heißt, der neue Bund ist zukünftig auch von Hesekiel aus gesehen. Und deswegen ist natürlich dieser Landesbund, dieser andere Bund, nicht gleichzusetzen mit dem neuen Bund, wie es manche Ausleger tun. Sondern es ist ein anderer Bund, der nochmal das bestätigt und erweitert, was Gott Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat und ihnen zugesagt hat. Hier wird dann der neue Bund vorausgesagt und der neue Bund ist natürlich die Grundlage dafür, dass sie wirklich auch in dem Land sein können, denn der neue Bund ist ja der Bund, der durch Jesus Christus geschlossen wird und das ist der Bund, der eingeweiht wird durch das Blut Christi. Und nur durch diese Sühnung, durch das, was der Herr getan hat, nur dadurch wird es überhaupt möglich, dass ein erlöstes Volk im Land Israel sein kann. Nur durch diese Gnade, durch diese Vergebung, die sie bekommen, können sie im Land sein. Interessant ist, dass hier auch noch Sodom und Gomorra erwähnt werden. Und es wird vorausgesagt, dass Sodom und Gomorra und Samaria zu ihrem früheren Stand zurückkehren werden. Das heißt, im tausendjährigen Reich werden wir sowohl Sodom als auch Gomorra als auch Samaria als Städte haben. Sie werden ihren früheren Stand haben, nicht den Stand, als sie ungehorsam waren, sondern einen Stand des Gehorsams. Das ist sehr interessant, dass uns das vorausgesagt wird. Und in dem Kapitel, wenn ihr das mal durchlest, dann werdet ihr sehen, dass Jerusalem Sodom übertroffen hat, Sodom und Gomorra und Samaria übertroffen hat an Sündhaftigkeit und an Bosheit. Und dadurch, wird uns hier gesagt, wurden Sodom und Gomorra gerechtfertigt. Ja. Nicht in dem Sinne, dass sie dann vollkommen gerecht sind, aber in dem Sinne, dass im Vergleich zu den Sünden Judas Sodom und Gomorra als gerecht dastehen. Hier sehen wir auch, wie schlimm der Abfall Israels war, wie schlimm sie gesündigt haben und sich an dem Herrn vergangen haben. Gott nennt Jerusalem eine Stadt, in der viel unschuldiges Blut vergossen wurde, und schon zu Hesekiels Zeiten waren es schlimme Zustände, die da herrschten und die Gott hier angeklagt hat. Aber genau deswegen, er verheißt die Wiederherstellung Jerusalems, aber er verheißt auch die Wiederherstellung Sodoms und Gomorra als kleinere Schwestern von Jerusalem und auch Samarias. Dazu muss man natürlich betonen, das heißt natürlich nicht, dass die Menschen, die zur Zeit Lots in Sodom und Gomorra gelebt haben, dass genau diese Menschen im tausendjährigen Reich da wohnen werden. Mitnichten ist das so, denn es gab in Sodom keinen einzigen Gerechten außer Lot. Und alle anderen wurden hinweggerafft und sie werden gerichtet werden in der Hölle. Aber es gibt natürlich andere Einwohner Sodoms von vorher noch, von Zeiten, wo es noch mehr Gerechte gab, die natürlich auferweckt werden und die dann wohnen dürfen in Sodom, im zukünftigen Sodom. Und so wird Sodom auch am Anfang des tausendjährigen Reiches erstmal eine Stadt von Gerechten sein und so auch Gomorra und so auch Samaria. Auch die Wiederherstellung Israels bedeutet nicht, dass alle Israeliten, die jemals gelebt haben, auferweckt werden und in Israel leben werden, sondern es werden nur die Gläubigen auferweckt und sie werden leben dürfen im Land Israel, aber die Ungläubigen werden erst 1000 Jahre später auferweckt und werden dann gerichtet werden. Also die Bibel ist da ganz klar. Die Bibel sagt uns nicht, dass es eine zweite Chance gibt, wenn wir gestorben sind, dann ist es zu spät. Wir werden aufgefordert, jetzt auf den Herrn zu hören, jetzt auf den Herrn zu vertrauen und an ihn zu glauben, an das, was er für uns getan hat und ihm nachzufolgen. Deswegen heißt es ja auch heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Ja, wir sollen unsere Herzen nicht verstocken, sondern ein offenes, weiches, fleischernes Herz haben für das Wort Gottes und zum Herrn kommen und auf ihn vertrauen und ihn von ganzem Herzen, mit ganzem Vermögen, mit ganzer Seele lieben. So, damit möchte ich für heute schließen. Mit dem nächsten Bund fangen wir jetzt nicht mehr an. Aber wir haben noch zwei Bündnisse zu behandeln. Thank you.